Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge von 90 Plus On Air. Und wir haben wieder ein Derby. Ja, wir können uns kaum retten mit den Spielen. Aber es ist das Spiel der Spiele, möchte ich fast sagen. Es ist El Clasico, Samstag ab 16.15 Uhr. Barcelona gegen Real Madrid. Und wir haben in der Runde jetzt dabei den Alex Tröker. Ihr habt ihn auch schon bei uns beim Deadline Day ein paar Mal gehört. Freier Journalist seit fast 3 Jahren jetzt. Du hast auch deinen Bachelor in Journalismus und ich glaube, man kann schon sagen, dass du ein gewisser Barca-Experte bist. Auf Twitter einfach @AlexTröker da mal vorbeischauen, bist ja auch echt aktiv. Moin und ja, danke, dass es geklappt hat.
Ja, servus, hi. Ja, danke für die Einladung. Ich bin gerne wieder dabei.
Christoph, dein Gegenspieler ist auch mit dabei. Christoph Albers bei uns aus der Redaktion. Moin, Christoph. Und danke, dass du dich jetzt auch noch mal ein bisschen mit uns übers Klassiko unterhalten willst.
Moin, sehr gerne. Spanien ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd, deswegen bin ich gerne dabei.
Genau, immer in die Review vom Wochenende reinschauen bei uns 90plus.de. 232 Mal gab es dieses Spiel. Barca, Real oder Real Barca, ganz wie ihr wollt. Alex, warum ist es denn trotzdem immer noch so besonders und wie hat sich diese Rivalität eigentlich überhaupt entwickelt?
Ja, also das Besondere daran ist natürlich, dass es nicht nur ein Spitzenspiel ist, die besten Mannschaften Spaniens oder vielleicht sogar der Welt treffen aufeinander, sondern dass es auch ein gewisser Kulturkampf ist. Denn das Spiel ist einfach historisch gewachsen, es hängt viel mit Politik zusammen, ne? Dass Barca eben, oder besser gesagt, dass Katalonien unabhängiges Land sein möchte, sich nicht als Spanien sieht. Und da war Barca natürlich dann immer das Aushängeschild des Katalanismus. Und so ist diese Rivalität so gewachsen, dass es über das Fußballerische hinausgeht. Und ja, das spielt so viel zusammen, also es ist ein gewisser Kulturkampf, ne? Politik, Kultur, Geschichtliches, Sportliches. Da spielt so viel herein, dass der Klassiker einfach ein riesiges, besonderes Spiel ist.
Ja, und vor allem, ich glaube, das Sportliche hat dann nochmal so seine Würze dazugegeben, ne? Wenn wir an die Spiele denken, was da immer so drinsteckt, auch in der heutigen Zeit. Ich denke, das hat sich dann auch Stück für Stück so entwickelt, ne?
Ja, also das Sportliche ist natürlich im Wesentlichen das Thema aktuell. Wenn man die aktuelle Situation betrachtet, ist natürlich darüber hinaus, dass es zwei Weltklasse-Teams sind, nochmal sehr, sehr spannend. Wir haben natürlich immer noch das Duell Erster gegen Zweiter, allerdings der 6-Punkte-Abstand zum jetzigen Zeitpunkt der Saison durchaus überraschend und in der letzten Zeit ja nicht immer so üblich. Für Real könnte es natürlich schon eine kleine Vorentscheidung werden, sollte Real Madrid das Spiel gewinnen. 9 Punkte Vorsprung ist in Spanien schon eine ordentliche Hausnummer. Das heißt, dass Barcelona sicherlich mehr gefordert ist und wirklich liefern muss. Ja. Deswegen ist dieses Spiel natürlich auch nochmal für den Verlauf der Saison nochmal ein großer Knackpunkt.
Alex, bevor wir ganz genau aufs Sportliche eingehen, Christoph hat da auf jeden Fall richtige Dinge angesprochen. Es ist das meistgesehene Fußballspiel auch auf der Welt. Es wird überall übertragen. Jeder schaut irgendwie hin. Ich natürlich auch oder wir natürlich auch. Und in Spanien ja sowieso. Hast du da Informationen, wie kann man das beschreiben als Fan? Was fühle ich da vielleicht noch mal eher bei dieser Partie als vielleicht der neutrale Zuschauer, der sich zwar jetzt auch freut und weiß, was dahinter steckt, aber was genau kann es überhaupt bei den Menschen auslösen? Kann es auch Freundschaften zerstören?
Also so eng sieht man das dann nicht, dass es quasi Freundschaften kaputt macht. Das Lustige ist, manchmal sieht man sogar Paare zusammen beim Spiel und die Frau trägt dann weiß und der Mann blau-rot oder andersrum. Aber es ist natürlich ein sehr emotionales Spiel, ein sehr, sehr umkämpftes Spiel. Wie gesagt, es ist hauptsächlich ein Kulturkampf und die beiden Lager, die nehmen das schon sehr, sehr ernst, eben über den Fußball hinaus. Aber es führt dann nicht dazu da, dass sich irgendwie dann ja, dass es Handgreiflichkeiten oder so gibt. Also da verläuft es sehr friedlich, aber eben, es ist sehr bedeutungsschwanger. Also die Katalanen logischerweise, ne, für die ist das eben das ganz Besondere, dass man eben den Spaniern dann zeigt, ja, wir haben jetzt euch ein Schnippchen geschlagen, wir haben euch besiegt hier. Wenn sie in Bernabeu zum Beispiel gewinnen, ist das natürlich so eine Hausmarke, ne, so ein Aushängeschild quasi, wir haben in eurer in Madrid, in eurer Hauptstadt gewonnen. Also so muss man das eher sehen, so ein Kulturkampf. Aber es ist nicht so, dass dann die irgendwie zu Handgreiflichkeiten, Ausschreitungen oder so kommt. Da ist es dann immer sehr friedlich, glücklicherweise.
Wir hoffen auch, dass das so bleibt und sind da auch sehr froh drüber. Aber Christoph, Barcelona, warum, wie kommt deine Abneigung überhaupt? Oder beziehungsweise warum sagst du, es kann nur eine Antwort geben auf die Frage, wer gewinnt, Barcelona oder Real Madrid?
Also bei gegen Barcelona ist immer so ein bisschen auch die Frage der Spielweise natürlich. Für mich ist es natürlich dann so, dass ich über Ronaldinho ursprünglich mal so ein bisschen in die Welt Barcelona-Real eingeführt wurde. Und da war schon viel zu sehen, was die beiden Teams ausmacht, für mich, vom ideellen Standpunkt her. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr meine persönliche Historie zum Spiel eingehen. Warum Barcelona das Spiel gewinnen sollte oder gewinnen wird, meiner Meinung nach, ist zum einen natürlich die Personallage. Auch wenn Real Madrid das zum Beispiel jetzt gegen Atletico sehr, sehr gut weggesteckt hat, ist Real Madrid doch personell schwer geschwächt. Speziell der Ausfall natürlich von Gareth Bale, der sehr schwerwiegend wird, weil er für mich aktuell wichtiger denn je ist im Spiel von Real Madrid. Darüber hinaus einige Fragezeichen in Sicht der Fitness, zum Beispiel auch was Benzema anbetrifft oder Casemiro, der jetzt gegen oder im Pokal dann wieder sein Comeback geben soll. Ob da wirklich so die Grundlage ist, in so einem Spiel alles reinwerfen zu können, ist für mich zumindest fraglich. Bei Barcelona ist sicherlich auch so ein bisschen die Gesundheitsgeschichte ein Thema. Gerade zuletzt Umtiti und Piqué machen in der Innenverteidigung so ein bisschen Sorge. Piqué gerade im letzten Spiel ein bisschen angeschlagen gewesen. Allerdings bei Barca natürlich namentlich die drei vorne, Messi, Ronaldo, Neymar, fit und Messi in Topform. Und das sind, auch wenn Cristiano Ronaldo sicherlich auch in guter Verfassung ist, drei verdammt gute Argumente für einen Sieg von Barcelona.
Alex, dem möchtest du doch bestimmt, oder das würdest du doch bestimmt direkt unterschreiben, aber ich werfe dir jetzt mal ein paar andere Sachen an den Kopf, die Christoph auch schon erwähnt hat. Es sind 6 Punkte auf Real. Die Form ist auch echt, naja, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, schlecht. 1-1 gegen Sociedad. Du hast getwittert, Luis Suarez hat auf jeden Fall irgendwie das Fußballspielen verlernt. Jetzt sag doch mal, woran liegt's? Was stimmt denn bei Barca nicht? Und wird dann da auch schon mal ein bisschen über den Trainer diskutiert?
Ja, also erstens, diese pointierten Tweets, die darf man dann nicht überbewerten. In dem Fall ist es natürlich immer auch dem Frust geschuldet, aber tatsächlich, er ist in schlechter Form, Suarez. Das muss man wirklich einfach eindeutig so aussprechen. Also er hat keine gute Form, er schießt derzeit nicht wirklich Tore. Ja, das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, die ganze Mannschaft tut sich sehr schwer. Hat jetzt zuletzt 2 magere Unentschieden in Folge nur eingefahren. 0-0 Malaga und 1-1 in San Sebastian. Und die Hauptgründe für die eher schlechte Form ist tatsächlich das Mittelfeldspiel. Also das ist im Barca-Lager der Hauptgrund schlechthin, dass Barca einfach im Mittelfeld nicht mehr die übliche Dominanz und Ballkontrolle aufweist. Ein Hauptgrund, oder besser gesagt der Hauptgrund, ist die Absenz von Andres Iniesta, der ja verletzt ausfällt, der hoffentlich für den Clásico wieder fit ist. Also sie arbeiten wohl darauf hin, er ist auch wieder im Training voll eingestiegen. Bei Barca arbeitet man darauf hin, dass er jetzt fit wird zum Clásico. Aber das ist der Hauptgrund, da geht ihm einfach die Sicherheit ab, die Kontrolle, der Ballbesitz und somit auch die Dominanz, die halt Barca einfach ausmacht.
Hast du da ein bisschen Hast du da ein bisschen Angst, dass sich Barcelona in den letzten Jahren auch viel zu abhängig von Spielern wie Iniesta, Messi und früher auch mal Xavi gemacht hat? Also dass da nichts nachkommt dann, wenn man das jetzt schon so sieht?
Also es fällt tatsächlich auf, dass sie abhängig von Messi sowieso sind, das weiß man ja, was jetzt keine Überraschung ist, denn er ist der beste Spieler der Welt, aber nichtsdestotrotz sind sie, obwohl sie Neymar haben, den vielleicht zweitdominantesten oder besten Spieler der Welt, zumindest aber dominantesten Spieler, wenn er will, ne? Bei Brasilien sieht man ja, da steht und fällt auch alles mit ihm, den haben sie und trotzdem, wenn Messi nicht da ist, geht ihnen was ab. Und jetzt ohne Iniesta geht ihm klar die Sicherheit im Mittelfeld ab. Also da sind sie schon sehr abhängig von den zwei Spielern. Auch wenn Busquets einen schlechten Tag hat, merkt man das der ganzen Mannschaft gleich an. Also ja, es ist kein gutes Zeichen, ne? Dass wir so abhängig sind von ein, zwei Namen. Sollte ja nicht sein, denn die kaufen ja jedes Jahr extra für hunderte von Millionen Euro ein. Da haben jetzt die Bank verstärkt durch André Gomes, durch Paco Alcácer unter anderem. Und trotzdem merkt man, dass wenn ein, zwei Säulen wegbrechen, dass die Mannschaft ein wackeliges Gebilde darstellt zum Teil, ja.
Da würde ich gerne mal einhaken. Wie gesagt, zuerst mal zu Iniesta. Heute verkündet auch von Luis Enrique nochmal, Iniesta wird aller Voraussicht nach fit. Also er sprach davon, dass die Fitschreibung auch durch die Ärzte wirklich nur eine Formsache ist. Er hätte wohl auch im Pokal spielen sollen, ist ja allerdings gesperrt. Deswegen wird er im Pokal nicht zum Einsatz kommen können. Also man setzt schon sehr, sehr große Hoffnung da rein, dass er wieder fit ist. Bei Busquets muss man natürlich dazu sagen, dass er diese Saison für seine Verhältnisse auch wirklich viele schwache Spiele dabei hatte, was ja eigentlich sonst gar nicht typisch für ihn war, da er eigentlich ein Spieler ist, der wirklich sehr konstant spielt, mit wenig Fehlern spielt oder mit fast gar keinen Fehlern spielt. Das war diese Saison leider des Öfteren nicht der Fall und du hast es ja auch schon richtig gesagt, darunter leidet das ganze Spiel. Das Problem ist halt zusätzlich noch, dass gerade André Gomes noch große Probleme hat, damit sich einzufügen und wirklich ja, seine Rolle gerecht zu werden. Das gilt aber auch für Paco Alcácer und auch, ich finde, auch Lucas Digne hat sich noch nicht so wirklich eingefügt. Für mich ist der einzige Neuzugang, der wirklich gut ins Bild gepasst hat, bisher Samuel Umtiti, der das wirklich fantastisch gemacht hat über viele Spiele. Von daher ist es sicherlich auch irgendwie eine Frage der Integration der Neuzugänge, was sicherlich auch ein Hauptgrund ist, warum Barcelona mit Schwäche.
Also da gebe ich dir tatsächlich völlig recht, sowohl was die Integration der neuen Werbung anbetrifft, aber auch der Schwächen von Busquets. Aber du siehst es, wenn Busquets einen schwachen Tag hat, und die hat er halt zur Zeit ab und zu, Suarez ist nicht gut in Form, dann fällt Iniesta verletzt aus. Das sind schon drei Säulen, die dann quasi nicht liefern können, ne? Die Leistung ja,
zu dem Rakitic.
Und dann geht's schon los, ne? Also das sind so die Hauptprobleme derzeit. Und genau, die Neuerwerbung haben es aber, muss man auch sagen, traditionell schwer. Also Barca, externe Zukäufe bei Barca brauchen immer sehr, sehr lange, um sich zu akklimatisieren, was einfach am Spielsystem liegt und an der ganz besonderen Art und Weise, wie Barca eben spielt. Also deswegen erstaunt es nicht, das ist klar, dass wenn da, vor allem wenn ein Spieler aus einem anderen Land kommt, sprich aus einer anderen Liga, ne, Digne zum Beispiel aus Rom, aus Italien, dass es dann schwerer hat. Und Verteidiger haben es naturgemäß etwas leichter, weil sie halt weniger Aufgaben im Spiel haben müssen, ne, oder haben, besser gesagt, und weniger Sachen umsetzen müssen. Und ja, im TT ist tatsächlich mit Abstand der beste Zukauf. Also da, auch unter Barca-Fans ist er wirklich ein sehr hochgelobter Neuzugang. Also die hoffen alle, dass er für ein Klassiker fit ist, aber da glaube ich, sieht es nicht ganz so gut aus.
Ohne Vorbereitung, gerade in der Innenverteidigung, ist natürlich die Abstimmung auch wichtig. Und ich glaube nicht, dass man da das Risiko eingehen wird. Ein Neuzugang, den wir noch nicht angesprochen haben, Denis Suarez, auch fürs Zentrum, müsste er eigentlich mit seinem Hintergrund von La Masia aus meiner Sicht ein bisschen besser damit zurechtkommen. Er hat ja in manchen Spielen auch schon angedeutet, wozu er in der Lage ist. Allerdings fehlt ihm natürlich noch der Einfluss aufs Spiel, wie es ein Iniesta eben ausüben kann. Fraglich ist jetzt, Ada kommt jetzt auch wieder zurück. Er war, glaube ich, krank zuletzt.
Ja, ich glaube, der war krank, ja.
Mal gucken, was mit dem ist. Der zumindest eigentlich auch ein Spieler ist, der einen Ballbesitz halten kann.
Muss man auch sagen, während der Fehlzeit von Iniesta hat Luis Enrique auch versucht, die richtige Mixtur fürs Mittelfeld zu finden, weil zum einen André Gomes war halt sehr teuer, ne, 35 Millionen, und ist aber Europameister, sprich er hat einen höheren Stellenwert, einfach naturgemäß. Suarez kennt aber das Spiel besser, weil er einfach Barca-Hintergrund hat. Ist aber, also beide sind dann natürlich noch sehr jung, ich glaube Gomes ist jetzt 24 geworden, Suarez ist 22. Suarez ist etwas offensiver, also der kommt mehr übers Dribbling und über die Läufe in die Tiefe, hat er eher Flügel gespielt bei Villarreal, da muss man halt sehen, da versucht halt Luis Enrique die Mixtur zu finden. Er stellt auch Gomez etwas defensiver ein. Also Gomez hat auch schon sogar auf der 6 gespielt, was er bei Valencia meines Wissens nach nie gemacht hat. Und ja, da, du siehst also, auch Luis Enrique experimentiert, versucht da die Mixtur zu finden und ja, derzeit so richtig ist es ihm nicht gelungen, dass das Mittelfeld komplett zusammenspielt und das ist halt, denke ich, ein Hauptproblem.
Ist er in der Kritik, Luis Enrique?
Unter Fans ja. Also viele Fans sind nicht zufrieden mit dem Spiel, das Barca zeigt, weil sie immer wieder Spiele haben, in denen sie nicht so überzeugen, also auch in der letzten Saison logischerweise. Natürlich ist dann immer mal wieder eine Gala daheim gegen Granada oder wen auch immer drin, ne, wo sie 5-1 gewinnen und dann alles super ist, aber stellenweise überzeugt Barca nicht immer, vor allem in Auswärtsspielen. Und ja, dem Barca-Fan ist das Ballbesitz halt einfach heilig. Ne? Also da ein 1-0-Sieg, der irgendwie erwürgt wurde oder so ein halb unverdienter Sieg, der macht Barca-Fans einfach nicht glücklich. Also das Spiel ist dem Barca-Fan sehr, sehr wichtig. Und wenn die Mannschaft da nicht überzeugt, dann ja, bleibt das immer am Trainer hängen. Wenn dann aber natürlich sogar wie jetzt derzeit die Ergebnisse ausbleiben und die Mannschaft schlecht spielt, weil in San Sebastian waren sie wirklich unter aller Kanonisch. Dann hat es auch ein Trainer schwierig. Aber ich glaube, im Verein ist man noch sehr ruhig. Aber die Fans sind nicht zufrieden derzeit, ist damit so sagen.
Ich wollte euch ja nicht unterbrechen. Ich habe nur eine Sache, die mir da auf jeden Fall auf dem Herzen liegt, die ich fragen möchte. Ihr habt beide davon gesprochen, dass das Mittelfeld zu wenig zur Geltung kommt und dass externe Zugänge es sehr schwer haben, in Barcelona Fuß zu fassen. Ich weiß nicht, Alex oder Christoph, es ist ja so, dass Barcelona früher oder vor ein paar Jahren für seine Jugendarbeit sehr hoch gelobt wurde und das hat ja jetzt auch so an Stellenwert verloren. Was war denn überhaupt der letzte, wenn ich mich erinnere? Mir fällt gerade keiner ein, der dann noch den Sprung geschafft hat. Es wurde immer über externe Verkäufe geregelt. Das kriegt man jetzt nicht in den Griff, weil Messi spielt auch nicht, bis er 80 ist.
Also der Letzte, der es wirklich gepackt hat, ist in dem Sinne aus meiner Sicht Sergio Roberto.
Ja, stimmt.
Der sich jetzt als Rechtsverteidiger etabliert hat und das wirklich sehr, sehr gut macht und aus meiner Sicht auch wirklich absolut das Potenzial dafür mitbringt, weil er wirklich ein sehr solider Spieler ist. Aber stimmt schon, es ist weniger geworden. Allerdings muss man auch mal sehen, 2007, 2008, so die Phase, gerade als Guardiola den anfing, der große Umbruch kam dann ja auch so ein bisschen damit, die Ablösung von Stars wie Eto'o, Ori, so da wurde natürlich, oder auch Yaya Touré wurde Platz geschaffen. Das Team hat sich seitdem natürlich nochmal weiterentwickelt und ist noch, glaube ich, eine deutliche Stufe jetzt über dem Niveau, bei dem es davor war, auch wenn man selbst 2006 Champions League-Sieger war. Jetzt ist es, glaube ich, noch viel schwerer, in die Mannschaft aufzurücken und auf dem Niveau sofort Fuß zu fassen. Zumal die Geduld noch wesentlich weniger vorhanden ist. Wenn man jetzt guckt, wer der Nächste sein könnte, der es schaffen könnte, dann denke ich mal, ist der Name Alain ja nicht allzu weit. Also das könnte vielleicht einer sein, den man im Auge haben sollte.
Alex, was sagst du?
Du sprichst da jetzt eine sehr komplexe Thematik an, weil die vor allem unter Barca-Fans sehr leidenschaftlich thematisiert wird oder angesprochen wird. Ist tatsächlich, La Masia ist ja das Heiligtum des Barca-Fans, ne? Jugendschmiede, die Jugendakademie. Und wir haben unter den letzten beiden Präsidenten, Rossell und Bartomeu, einfach nicht den Stellenwert, also die legen da einfach nicht so viel Wert drauf. Dann kommt hinzu, dass unter Guardiola und Luis Enrique die Jugendmannschaft zwei hervorragende Trainer hat, jetzt die Trainer nicht mehr so gut sind oder waren. Gerard Lopez ist es derzeit, der Ex-Barca-Spieler, aber auch dem sagt man jetzt nicht nach, das allergrößte Trainertalent zu sein. Dann kommt noch hinzu, dass die Mannschaft abgestiegen ist in die dritte Liga, sprich das Niveau ist niedriger, auf dem die Mannschaft spielt, auf dem die Spieler also Erfahrung sammeln. Und so kommt eins zum anderen. Ein weiteres Problem ist, dass Luis Enrique ihm vorgehalten wird, ist, dass ihm die Jugendakademie egal ist, also dass er einfach gar keinen Wert drauf legt, Spieler für die erste Mannschaft auszubilden oder sie heranzuführen. Anders als bei Pep Guardiola, ne, der das ja hervorragend unter anderem Busquets rausgebracht hat. Also Luis Enrique wird nachgesagt, dass er da nicht so viel Wert drauf legt. Ja, und so kommt eins zum anderen. Und natürlich hast du auch gut. schwerlich nochmal so eine goldene Generation wie mit Puyol, Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, ne? Die einen auf einen Rutsch alle nach und nach kamen. Ne?
Stimmt,
so
natürlich.
So eine Generation hast du wie oft noch einmal x Dekaden. Ne? Also da kommt eins zum anderen. Der letzte, der hochkam, ist tatsächlich Sergio Roberto. Man darf bei ihm nicht vergessen, dass er eigentlich ein Mittelfeldspieler ist oder besser gesagt war. Und durch den Verkauf von Dani Alves, oder besser gesagt, Dani Alves wollte gehen und der Vertrag lief aus, hat Barca einen Rechtsverteidiger gebraucht. Alex Vidal sollte die Rolle ausgehen, ist aber von der Luis Enrique überhaupt nicht zurecht. Also mit dem ist der Trainer sehr unzufrieden. Und jetzt macht es Sergio Roberto sehr ordentlich auf rechts und ist da jetzt gesetzt. Ja.
Jetzt sind wir ein bisschen dazu. Jetzt sind wir ein bisschen von dem eigentlichen Thema ein bisschen abgewichen. Ist aber gar nicht schlimm, weil wir müssen natürlich auch gucken, woran liegt es beim FC Barcelona, dass er vor dieser Begegnung so wirklich in der Außenseiterrolle fast ist. Was erwartest du denn trotzdem jetzt für ein Spiel, Alex, und wie geht's aus? Ist natürlich schwer zu sagen, aber was ist deine Einschätzung?
Also grundsätzlich, Klassikos tippen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer hervorzusehen, wie sie ausgehen. Die sind so umkämpft, so wirklich unvorhersehbar, dass einfach meiner Meinung nach alles passieren kann. Wie wir ja letzte Saison gesehen haben, da hätte das 4-0 Barcelona in Bernabeu auch niemand vorhergesagt, vor allem nicht in dieser Deutlichkeit. Und im Rückspiel hat dann Real gewonnen, obwohl sie damals, ich glaube, 10 Punkte Rückstand hatten und die Meisterschaft vermeintlich entschieden war. Und da hat plötzlich dann sogar nach Rückstand Real Madrid im Camp Nou gewonnen. Also auch damit hätte wohl kaum jemand gerechnet. Also da ist einfach immer alles möglich. Deswegen möchte ich auch gar keinen Tipp abgeben, weil ich es überhaupt nicht kann. Was ich mir erhoffe oder was ich glaube, ist, dadurch, dass Barca 6 Punkte in Rückstand hat und eine Niederlage wohl ziemlich die Vorentscheidung im Titelrennen wäre, muss Barca das Spiel natürlich gewinnen. Keine Frage. Und dementsprechend müssen sie einfach dominanter auftreten, als sie es in den letzten beiden Spielen waren, oder besser gesagt, in den letzten Spielen San Sebastian. Dementsprechend kann das wirklich ein sehr interessantes Spiel werden, weil auch der Zidane Real Madrid sich mit dem Ball wohler fühlt. Dementsprechend ist da wirklich alles möglich im Spiel. Sehr gespannt.
Ich bedanke mich bei euch beiden. Wir haben sehr viele Details eigentlich in den 20 Minuten jetzt bisschen über den FC Barcelona geredet, auch geguckt, was kann die Mannschaft von Luis Enrique ausrichten gegen Real Madrid. Also euch ein spannendes Spiel und hoffentlich dann auch mit einem friedlichen Ausgang und nicht allzu vielen Nerven, die ihr da verliert. Und nochmal danke, dass es bei euch geklappt hat und ihr dabei wart.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Wir haben jetzt gerade viel über den FC Barcelona gehört. Warum stimmt es in der Jugendarbeit nicht? Warum könnten die Katalanen trotzdem im Derby, im Clásico gegen Real Madrid gewinnen? Da hat Alex Tröker und Christoph Albers euch so ein bisschen eingeführt in die Thematik. Wir wollen natürlich aber auch auf die Gegenseite schauen, auf den Gegner Real Madrid. Dabei ist Nils Kern, Chefredakteur vom führenden journalistischen Portal im deutschen Raum für Real Madrid, @real_total auf Twitter und natürlich auch auf Facebook zu finden. Da auf jeden Fall vorbeischauen, wenn ihr noch die letzten Infos zum Clásico und sonst auch zu Real Madrid bekommt. Danke Nils, dass es bei dir geklappt hat. Und Toni Kroos gehört ja auch zu euren Lesern. Wie sieht das aus?
Erstmal buenos dias aus Madrid. Schön angekündigt, vielen Dank. Ja klar, der ist ja auch Deutscher und braucht ja auch seine tägliche Dosis Real Madrid. Also mit 10 Artikeln am Tag bieten wir auch einiges unter www.realtotal.de. Aber ja, da ist dann der Toni oder sein Bruder oder wer auch immer, die Familie, auch nur ein kleiner Teil, die da unsere Leserschaft ausmachen.
Coole Sache auf jeden Fall. Wie ist das denn jetzt vor so einem Spiel? Wie sehen da die Vorbereitungen bei dir aus? Ich glaube, du hast auch getwittert, ganz schön viele Konferenzen, die du abhalten musst, Telefonate. Also das sind bestimmt richtig intensive Tage jetzt für euch, ne?
Absolut, also nicht nur ich hier in Madrid bin ordentlich am Rotieren, auch die Jungs in Deutschland und Österreich, unsere Redakteure, haben viel zu tun. Das sind einerseits bei mir natürlich viele Medienanfragen, ob jetzt nur von 90 Plus oder anderen, aber auch jede Menge Vorberichte. Also ist ja ganz normal, vor einem Klassiko, das ist einfach so, sind die zwei größten Spiele der Saison, auch so die größten Fußballspiele der Welt. Da wird einfach über alles Mögliche berichtet, nochmal Statistiken rausgekramt, nochmal in die Geschichte geschaut, natürlich geschaut, was sagt die andere Mannschaft, was ist hier auf der Pressekonferenz los. los, gestern waren Pokalspiele, also da wird es nicht langweilig, wir sitzen alle unsere 12 Stunden am Tag vorm Computer und sind fleißig am Tippen.
Wie ist denn das dann noch mit Vorfreude und so ein bisschen genießen? Ist das noch möglich oder ist das alles Routine, Alltag geworden?
Och, also von einem Klassiko ist da durchaus mehr Vorfreude als in so einem normalen Liga-Alltag. Also da kann ich jetzt nicht nur für mich sprechen, sondern auch die Kollegen hier bei Real Total. Also das fesselt dann schon noch mehr und da wollen dann auch alle noch mehr machen und noch mehr näher dran. Und ja, das ist, man merkt einfach, das ist eine intensive Anspannung vor dem Spiel und dann während dem Spiel geht es in unserer WhatsApp-Chat-Gruppe auch gut ab, je nachdem, was dann passiert. Also das ist dann eben bei den großen Spielen so, ob das jetzt Champions League ist oder ein Pokalfinale oder ein Klassiko. Also da professionell berichten wir natürlich drüber, aber wir sind dann auch als Fans noch, schlägt unser Herz damit, klar.
Wie beurteilst du das jetzt? Alex Tröger hat gesagt, es ist ein Kampf der Kulturen. Wie konnte es zu so einer großen Strahlkraft von diesem Spiel kommen, beziehungsweise was sagst du dazu? Also wie hat sich das alles so entwickelt? Ist ja wirklich eine richtig starke Rivalität, das ist ja wirklich zu spüren.
Ja, enorme Rivalität auf jeden Fall und von verschiedenen Kulturen, auch da hat der Alex absolut recht. Also es sind einfach zwei riesige Mannschaften, die eine riesige Geschichte haben, schon enorm viele Pokale gewonnen, also Real Madrid allein mit 11 Champions League Trophäen. Es sind die beiden Teams in Spanien, während es in Deutschland ja eher nur da die Bayern oben gibt. Allein dort schon eine sportliche Rivalität. Und dazu kommt dann noch aus der ganzen Geschichte. 1902 gab es den ersten Klassiko und dann hat sich das mit verschiedenen politischen Phasen natürlich hauptsächlich unter Franco von Ende der 30er bis Ende der 70er, wo anfangs noch Barcelona die meisten Trophäen gesammelt hat, danach Madrid so zwischen in den 50ern, wo es halt gewesen hat, wo es trotzdem heute noch heißt, Real wäre der Franco-Club, aber das ist dann doch irgendwo... Ja, kann man nicht belegen. Also Atletico wurde mehr von Militär und Luftwaffe gesponsert als Real und Barcelona hat genauso seine Fotos mit dem Herrn Franco. Aber egal, darum geht es nicht. Es ist ja riesige Rivalität. Es sind zwei riesige Mannschaften, die schon viel erreicht haben und vor allem in den letzten 10, 20 Jahren. Das hat ja schon in den 90ern begonnen, wo es schon große Spiele gab. Damals noch mit den Herrn Lautrup, der das Hinspiel noch für Barcelona gemacht hat, Rückspiel für Madrid. Also riesig. Dann auch natürlich unter der Mourinho und Guardiola-Ära wurde das Spiel dann auch medial weltweit nochmal größer wahrgenommen. Da hat auch dann angefangen, diese Hegemonie von Barcelona zu bröckeln, nachdem Guardiola den Verein erstmal überhaupt wieder wettbewerbsfähig gemacht hat. Und dort, ja, seitdem gucken auch geschätzt, weiß nicht, 40 Millionen Menschen auf der ganzen Welt jedes Spiel zu. Und ja, so kam es.
Besser hätte man es, glaube ich, nicht zusammenfassen können, die ganze Geschichte in kompakt 2 Minuten. Also erstmal ein Riesenkompliment. Es ist jetzt aber so, dass diese Marke, ich nenne es einfach mal so, vom Klassiko verwendet wird. Ob es in Deutschland ist oder sonst wo auf der Welt. Das heißt, wir haben Begriffe wie, wenn Dortmund gegen Bayern spielt, es ist das deutsche Klassiko. Oder wenn Hoffenheim gegen Leipzig spielt, dann ist es El Plastico. Das heißt, man versucht also hier in Deutschland, so nehme ich zumindest wahr, diesen Begriff auszumerzen und zu kopieren. Nervt das in Spanien oder als Real-Fan nervt das und stört es einfach? Oder wie stehst du dazu?
Also erstmal in Spanien kriegt davon keiner was mit. Also keiner hat wahrscheinlich jemals vom Plastiko gehört. Das ist dann doch eher ja, in deutschsprachigen Gefilden. Mich persönlich nervt das überhaupt nicht. Klassiko ist ja auch kein Eigenname oder so. Klar wurde das jetzt überall auf der ganzen Welt verwendet. Und es ist auch gut, dass jeder weiß, was der Klassiko ist und kann damit was anfangen. Aber Klassiko heißt im Endeffekt auch nur Klassiker übersetzt. Und ja, das ist in Deutschland dann durchaus auch Dortmund gegen Bayern und hat dort durchaus die Berechtigung, verwendet zu werden. Also da hegt hier keiner einen Groll.
Gehen wir aufs Sportliche ein. Also wenn man die beiden Mannschaften vergleicht, ich habe damit auch Alex konfrontiert, bei Barcelona läuft absolut gar nicht und bei Real ist das alles so ein bisschen eine umgekehrte Welt. Ne? Unter Zidane, also da läuft's richtig in der Saison, vor allen Dingen nicht nur schon in der Vergangenheit 10 Siege, keine Niederlage, 36 Tore, 16 von 18 Punkten auswärts, beste Offensive, aber jetzt die Sache mit Bale. Sind schöne Zahlen, aber es steckt so ein bisschen... so ein Wermutstropfen drin, dass Gareth Bale jetzt fehlt. Aber kurz die Frage voran, was macht Real eigentlich so stark? Wie beurteilst du das?
was macht Real Madrid so stark? Warum haben sie jetzt schon 32 Spiele ohne Niederlage? Das letzte Mal im April in Wolfsburg. Kennt sicher jeder deiner Zuhörer. Ja, was macht sie so stark? Einerseits, klar, seitdem Zidane im Januar übernommen hat, haben die Spieler da wirklich eine Legende an der Seitenlinie, zu der sie aufschauen. Jemanden, der sie wirklich psychologisch ganz anders anpackt, der sie motivieren kann, auch die Superstars dazu bringen, dass sie kämpfen in einem Spiel. Einerseits das, dann muss ich aber auch sagen, läuft sportlich gesehen jetzt gar nicht so super. Also es ist nicht der perfekte Fußball, den Real Madrid spielt. Die haben auch schon in diesen 32 Spielen ohne Niederlage oft Glück gehabt, dass sie doch noch irgendwie als Sieger vom Platz sind. Ob das jetzt zuletzt gegen Gijón war beim 2-1 oder ja auch sonst. Also klar, die Mannschaft kämpft, aber ich finde bemerkenswert, dass sich vor allem in dieser Saison getauscht hat zwischen Barcelona und Real. Inzwischen ist es Real, dass die die blöden Spiele gewinnt, nicht mehr Barcelona. Also das war in den letzten Jahren ganz anders und daher auch ein Garant, warum es endlich mit der 33. Meisterschaft bei Real klappen kann. Denn in den letzten Jahren hat man in der ersten Hälfte der Saison viele Punkte hergegeben, vor allem auswärts bei anderen Teams. Und ich würde auch eher sagen, dass bei Barcelona, klar, da hat sich auch viel getan, aber es ist eher so die Einstellung der anderen Teams, die sich geändert hat. Ich glaube, da hat Barcelona viel Respekt verloren oder einfach, es gibt jetzt immer mehr Teams, die wirklich auch austeilen gegen Barcelona, wie sie es gegen Real die letzten Jahre getan haben. Und ja, gegen diesen großen Druck anderer, kleinerer Gegner, ob das jetzt Real Sociedad ist oder Celta Vigo, wie immer, kommen die Katalanen irgendwie in den letzten Spielen nicht so an. Das gefällt mir als Madridista. Aber ja, also ich will sagen, Zidane ist kein Zauberer, ist nicht der Heilige, aber er hat gerade das Glück auf seiner Seite und macht seine Sache auch ordentlich.
Trotzdem ist es ja bestimmt mega gefährlich, vor allen Dingen, weil in einem Spiel kann sich solche Vorzeichen oder Trends natürlich immer wieder umdrehen, vor allen Dingen bei so einem Spiel, wo es um sehr viel geht für Barcelona. Die dürfen den Anschluss, die 6 Punkte natürlich nicht größer werden lassen oder im besten Fall minimieren. Es ist ja dann für Real jetzt nicht im Sinne so zu sagen, ja, wir sind jetzt hier ganz klarer Favorit und wir werden das schon irgendwie wuppen. Ne? Das wird trotzdem sehr gefährlich für Real da, oder? Was sagst du?
Amen. Amen, absolut. Also in einem Klassiko gibt es eh nie Vor- oder Nachteile, wie es bei anderen Spielen das gibt, wo man sagen kann, oh, der hat Heimvorteil, der ist gerade hier in besserer Form. Also bei dem Spiel ist einfach alles auf Null gesetzt von vornherein und jedes Spiel ist irgendwie auf seine Art und Weise überraschend. Man weiß nie, was passiert. Wer hätte gedacht, dass vor einem Jahr, dass Barcelona da 4-0 in Madrid gewinnt? Wer hätte vor einem halben Jahr gedacht, dass da nachdem Barcelona, glaube ich, 12 Punkte vorne war, plötzlich wirklich Real in Camp Nou 2-1 gewinnt. Das ist, jedes Spiel ist anders. Und ja, klar, jetzt liegt Real noch bequem 6 Punkte vorne. Mal sehen, was passiert. Es könnten 9 werden, es könnten nur noch 3 werden oder plötzlich nur noch, oder es bei den 6 bleiben. Also alles ist möglich. Deswegen kann auch niemand sagen, die Liga wäre entschieden. Egal, welches Ergebnis wir am Samstag haben.
Auf jeden Fall, ja.
Es ist noch viel zu tun. Und Barcelona hat letzte Saison nach 12 Punkten Vorsprung, waren es am Ende nur noch 1 Punkt. Madrid hat auch schon mal 8 Punkte Vorsprung in der Liga verloren. Das war 2004. Damals wurde dann Valencia Meister. Also in dieser Liga, da kann alles passieren.
Da soll noch mal einer sagen, die spanische Liga ist nicht interessant und spannend. Ne?
Amen.
Wie gewichtig ist denn jetzt die Verletzung von Bale? Also ich meine, der hat sich ja echt gemausert da in Madrid an der Seite von Cristiano Ronaldo. War ja eine Zeit lang sogar stärker als er in der Torausbeute, aber wie sehr trifft das Real?
Oh, was heißt gemausert? Der ist jetzt 3 Jahre hier und hat 3-mal die Champions League gewonnen. Also schon ein ziemlich geiler Kicker. Und ja, er war auch jetzt in den letzten Wochen von den Offensivkräften, also wenn man nur mal BBC betrachtet mit Benzema und Cristiano, war er absolut der Konstanteste, der Stärkste, der sich auch mal untergeordnet hat in dem System. Zidane hat da einige rausgepackt, auch mal ein 4-4-2. Musste Bale einfach mal Mittelfeldspieler machen. Und trotzdem hat er geackert und ist zu seinen Scorerpunkten gekommen. Jetzt wird er ausfallen eine längere Zeit. Anfangs hieß es Mitte Januar, jetzt ist schon die Rede von April nach der Operation. Das trifft Real sehr, aber nicht so sehr, denn ich würde sagen, Real hat eine stärkere zweite Reihe als die Katalanen, was man auch gestern im Pokal gesehen hat, am Mittwoch, wo es nur ein 1-1 in Alicante gab, während Real Madrid. Ja, Leonese auch ein Drittligisten mit, 13-2 Toren oder so in beiden Runden abgefertigt hat. Also klar, Bell tut weh, dass er jetzt so lange fehlt, auch in der Club-WM, auch in der Champions League wird man das noch spüren. Aber ob jetzt Lucas Vázquez spielt oder dann doch noch James Rodriguez zurück in Form kommt, es gibt da durchaus Ersatz.
Da dürfen wir auf jeden Fall festhalten, dass bei Real in der Hinsicht bei den Verletzungen die Sache entspannter ist, weil bei Barcelona wiegt der Ausfall von Andrés Iniesta nämlich sehr schwer. Ne? Also wir haben das feststellen können, dass im Mittelfeld da einfach die Hoheit fehlt, die Kontrolle fehlt bei den Spielen der Katalanen und deswegen auch, glaube ich, so ein bisschen die Spiele verloren gehen. Jetzt nochmal deine persönliche Einschätzung. Ich weiß, es ist wirklich eine richtig schwere Frage und eigentlich kaum zu beantworten, aber was wird es denn jetzt für ein Spiel? Das kann man natürlich nicht voraussehen, aber was sagt dir dein Gefühl?
Natürlich wird es erstmal ein intensiver Kampf, schon die ersten Minuten, wenn die 100.000 auf den Rängen schreien und dann auch diese 22 Mann um jeden Meter kämpfen auf dem Feld. Ich glaube aber sehr, dass Real Madrid ist ein sehr polyvalentes Team. Also die können klar auch viel mit dem Ball anfangen und tolle Kombinationen auf den Platz legen, aber die können Spiele auch entscheiden, indem sie nur kontern oder noch weniger nur auf Standards aus sind, ob es jetzt nach einer Ecke oder einem Freistoß ist. Also da werden sie eher mal schauen, was der Gegner macht. Luis Enrique hat gesagt, die wollen den Ball, die wollen den Ballbesitz haben, aber in Topspielen kann Real Madrid verteidigen und von den letzten, ich glaube, 7 Spielen im Camp Nou haben sie auch 3 für sich entschieden und 2 unentschieden und so weiter. Also Real kann mit Barcelona umgehen in so einem Topspiel und deswegen glaube ich auch, wird in dem Klassiko fallen immer Tore. Klar, keine Ahnung, wie oft das schon 0-0 ausging, also wahrscheinlich gefühlt noch nie, aber es dürfte gut möglich, dass es ein 2-2 wird. Wie gesagt, Tore fallen immer und Real spielt inzwischen so clever, dass sie gar nicht viele Risiken eingehen. Also klar könnten sie mega auf Sieg spielen, aber am Ende fangen sie sich doch noch einen ein und dann hätten sie Barcelona wieder im Nacken. Also werden sie erstmal abwarten, versuchen geduldig zu spielen. Klar, kämpfen ja, aber die werden mit einem Punkt sehr zufrieden.
Real hat also so ein bisschen auch die Ausgangslage, die bessere. Ne? Also Auswärtsteam kann sich aufs Kontern zurücklegen. Barcelona muss das Spiel machen, liegt ja auch irgendwie im Naturell. Und dann natürlich der Druck für Barcelona. Ist es dann eine Chance, als Madrid mit einem frühen Tor dann die Weichen auf Sieg zu stellen? Oder sollte man wirklich sich erstmal ganz weit zurückziehen?
Ist natürlich immer eine Chance, aber ich glaube, das haben auch schon viele gegnerische Teams, ich will nicht sagen, den Fehler gemacht, aber dass sie plötzlich in Führung gingen in Barcelona und dann haben sie doch noch 6 kassiert. Das wird Real Madrid nicht passieren. Ist in der Vergangenheit schon, wie beim 6-2, als Real anfangs führte, aber wie gesagt, da spielt Real zu intelligent, die werden erstmal schauen. Klar, wenn sich eine Chance ergibt, dann macht Cristiano das. Er hat das Camp Nou ja schon einige Male zum Schweigen gebracht, aber die werden dann noch nicht auf Angriff total gehen, die werden erstmal gucken, was die Katalanen machen und dann, ja, wenn es erst in der 80. Minute das 1-0 gibt für die Königlichen, dann sind auch alle happy.
Nils Kern, Chefredakteur von Real Total, führendes journalistisches Portal. Ich wiederhole sehr gerne im deutschen Raum für Real Madrid live aus Spanien über das Klassiko Barcelona gegen Real Madrid. Danke, Nils, dass du dir die Zeit genommen hast im stressigen Klassiko-Vorbereitungsalltag. Und wir werden jetzt hier gleich über das internationale Fußballwochenende reden. So, Nils, ich verabschiede dich. Danke nochmal und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Sehr, con gusto. Muchas gracias. Hasta luego.
Barça gegen Real. Darüber haben wir jetzt viel gesprochen. Es ist aber nicht das einzige Spiel am internationalen Fußballwochenende. Ihr wisst ja, das ist so ein bisschen das, was wir immer vorhaben. Mit euch ein bisschen diskutieren untereinander. Wir haben eine coole Runde zusammen aus der 90plus-Redaktion und werden auf jeden Fall Spiele wieder analysieren und draufblicken, was ist los in den internationalen Ligen. Natürlich nicht zu vergessen mit dem Tippspiel. Diesmal ist der Christoph an der Reihe. Moin Christoph, du bist ja endlich auch mal wieder dabei hier beim Podcast.
Ja, endlich konnte ich es mal wieder einrichten. Letzte Woche war ein bisschen stressig, aber ich freue mich wieder dabei zu sein.
Mit dabei ist nach seiner Premiere auch wieder heiß geworden der Steffen. Du bist auch dabei und guckst ein bisschen mit auf die Spiele. Moin. Auch an dich.
So sieht's aus.
Und Marius, du bist natürlich auch wieder dabei, frisch zugeschaltet aus Österreich. Moin, Marius.
Servus, hi.
Wir wollen auch gar nicht groß drum rumreden und im heißen Brei. Manchester City gegen Chelsea, Steffen. Ich glaube, mehr muss ich zu dieser Partie fast gar nicht sagen, um das einzuleiten.
Nee, also auf keinen Fall. Das ist der Start in den Premier League-Spieltag an diesem Wochenende. Samstag 13.30 Uhr empfängt Manchester City zu Hause noch ungeschlagen den aktuellen Tabellenführer FC Chelsea. Ja, was soll man dazu sagen? City befindet sich im Moment, ja, nennen wir es leichte Ergebniskrise, längst nicht mehr so dominant wie zu Beginn der Saison, schwächeln Guardiolas Mannen im Moment ein wenig. Sie haben zwar Yaya Touré wieder, der direkt bei seinem Debüt überzeugen konnte, allerdings hapert es auch in der Defensive, wenn Abwehrchef Kompany wie eigentlich jedes Jahr ausfällt. Mhm. Was soll man zu Chelsea sagen? Chelsea überrascht in der Art und Weise, wie früh Conte es geschafft hat, die Jungs wirklich auf Hochtouren fahren zu lassen. In 13 Spielen 10 Siege, einen Unentschieden, 2 Niederlagen, stellen die beste Defensive zusammen mit Tottenham dar, den zweitbesten Angriff mit 29 Toren, genau 29-10 ist Chelseas Tordifferenz. City dagegen mit 29-12 hat also nur 2 Gegentore mehr kassiert. Was kann man von dem Spiel erwarten? Chelsea hat es geschafft, in den letzten Spielen auch dreckige Siege einzufahren und das Abwehrbollwerk mit einer Dreier- bzw. Fünferkette steht soweit und ich glaube, wir können uns auf ein richtig geiles Spiel freuen.
Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall deiner Meinung. Christoph, dein Tipp ist für Manchester City. Wieso das?
Gut, im Wesentlichen geht meine Antwort darauf zurück auf die Spiele Bayern gegen Manchester gegen Juventus Turin, Guardiola gegen Conte. Conte hat es zwar geschafft, zeitweilig Guardiola auszucoachen, aber im Endeffekt, und das nicht nur aufgrund der individuellen Qualität, fielen die Vergleiche auch für den FC Bayern und für Guardiola aus. Am Ende des Tages hat es geschafft, die Offensivpower der Bayern entsprechend zu bündeln und das in Tore umzumünzen. Und ich bin der Meinung, dass er das mit der Offensive und der Qualität von Manchester City wieder hinbekommen kann. Mhm.
Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach, das klang in der Vergangenheit immer nach richtigem Topspiel, also beide immer oben dabei, die Borussias aus Deutschland, wenn man das mal so sagen kann. Marius, bei der einen läuft es nicht so rund, also bei der zweitgenannten aus Gladbach und bei der aus Dortmund eigentlich auch nicht mehr so wirklich nach dem Spiel gegen Frankfurt, ne?
Nee, läuft eigentlich bei beiden Borussias zurzeit nicht so richtig. Bei der gelben Borussia, jetzt sage ich mal so, läuft noch ein bisschen besser. Wobei die Schwächephase bei ihnen, finde ich, ist eher ja, auf Fremdenplatz zu finden, wo sie in der Liga schon ein paar Mal gepatzt haben, wie auch jetzt vergangenes Wochenende. Also grundsätzlich ist die Abwehr momentan, wirkt sehr wackelig. Und auch grundsätzlich die Körpersprache. Deswegen hat ja auch Thomas Tuchel in der Woche öffentlich ziemlich harsche Kritik geübt. Aber was für die Borussia aus Dortmund spricht, die Borussia aus Gladbach, die konnte in den letzten Jahren im Signal Iduna Park relativ wenig holen. Sogar als der BVB vor 2 Jahren Abwehr war, hat der Christoph Kramer aus 50 Metern Eigentor geschossen und hat trotzdem 3 Punkte geholt. Ja, bei den Gladbachern läuft es auch nicht in die Ergebnisse in Europa. Mögen da ein bisschen hinüber hinwegtäuschen, dass man in der Liga schon seit einigen Spielen nicht gewonnen hat. Auch am vergangenen Wochenende gegen Hoffenheim hat man es nicht geschafft, mal wieder 3 Punkte einzufahren. Also die Borussia schafft es momentan überhaupt nicht, wenn sie denn überhaupt mal führen, diese Führung auch zu verwalten. Und ich bin mal gespannt, was das am Samstag wird, aber ich sehe für die Borussia aus Gladbach jetzt nicht so viele Chancen, aber ich tippe ja auch heute auch nicht.
Genau, Christoph, ganz spezielle Frage eigentlich zu diesem Spiel. Thomas Tuchel, der Marius hat es gerade angesprochen, hat da so ein bisschen schärfere Töne angefahren und es droht so ein bisschen zu kippen alles da in Dortmund. Ne? Du bist ja auch nicht ganz so sicher beim Tipp.
Ja, ich finde das Spiel tatsächlich sehr, sehr schwierig. Gerade so die letzten Auftritte von Gladbach und von Dortmund waren jeweils sehr, sehr schwer einzuordnen in dem Gesamtkontext. Sicherlich das Unentschieden von Gladbach gegen City, gute Punkte dabei gewesen. Ja, also das gibt auch schon wieder Hoffnung. Bei Dortmund muss man sicherlich sagen, dass die Entwicklung zuletzt sehr, sehr unstetig war. Deswegen fällt es mir da wirklich auch sehr, sehr schwer, eine Partei zu ergreifen. Das ist kein einfacher Tipp.
Nee, auf jeden Fall. Du hast auch unentschieden getippt. Das hört man, genau, glaube ich, auf jeden Fall raus. Steffen, du bist wieder in England unterwegs. Hast dir das mal zu Herzen genommen. Everton, Manchester United, auch nicht so uninteressant.
Auf keinen Fall. Das Spiel ist nicht außer Acht zu lassen. Es trifft der 7. auf den 6. Platzierten der Premier League. Everton zu Hause noch ungeschlagen bei 3 Siegen und 3 Unentschieden. und 9-4 Toren zu Hause. Manchester United gerade auswärts in letzter Zeit etwas besser. Was können wir vom Spiel erwarten? Zwei solide Defensivreihen gegen zwei eher schwache Offensivreihen, wenn man den Vergleich zu den Spitzenteams in England zieht. Mourinho hat es geschafft, die Defensive weitestgehend im Zaum zu halten. Also die spielt recht solide. Allerdings muss man auf jeden Fall auf einen Romelu Lukaku achten. Der ist ja bekannterweise zu jedem Zeitpunkt in der Lage zu treffen. Ich bin froh, dass ich das Spiel nicht tippen muss. Also da wünsche ich Christoph viel Erfolg. Aber ich denke mal, es wird eine recht torarme Partie.
Marius, jetzt mal ganz im Ernst. Ne? Mourinho ist ja auch wieder aus der Haut gefahren. Was ist da überhaupt los in Manchester United? Weil das zündet alles nicht. Das ist alles nicht so, wie man sich das erhofft hat. Vor allen Dingen auch, wie man gestartet ist. Was ist da los? Wie siehst du das? Und wie bewertest du das Spiel in Everton?
Ja, ich finde, das Problem ist gerade die Heimbilanz. Manchester United hat sich immer darüber ein bisschen definiert, gerade die Festung Old Trafford zu haben. Und in den vergangenen Spielen gab es offensiv, zumindest wenn man den positiven Aspekt, dass man sich sehr viele Torchancen rausgespielt hat. Ja, auf der negativen Seite hat man halt pro Spiel maximal auf nur eine genutzt. Also man hat jetzt viermal in Folge daheim unentschieden gespielt, wohingegen, und das hat Steffen schon richtig gesagt, das Auswärts schon ein bisschen besser ausgesehen hat. Hat man, glaube ich, das letzte Auswärtsspiel hat man relativ überzeugend bei Swansea mit 3-1 gewonnen, weil Swansea auch nicht die größte Herausforderung in dieser Premier League-Saison ist. Grundsätzlich muss die Offensive die vielen Chancen auch einfach in Tore münzen. Dann kann man vielleicht nochmal sich an die Champions League-Plätze herantasten, aber die Meisterschaft, die ist jetzt meiner Meinung nach schon ziemlich weit weg.
Das sehe ich genauso, da möchte ich dir gar nicht widersprechen. Wir gehen.
Wenn ich da mal reingehen
natürlich.
Du hast es angesprochen, Marius, die Offensive. Kannst du dir denn erklären, warum ein Zlatan Ibrahimovic im Moment das Tor einfach nicht so richtig treffen will, wie er es angekündigt hat?
Das ist schwer zu sagen. Das ist komischerweise zeigen auch in den Heimspielen die gegnerischen Torhüter meistens absolute Weltklasseleistung. Der Burnley-Torwart Tom Heaton vor wenigen Wochen war überragend im Old Trafford. Am vergangenen Sonntag war Randolph von West Ham überragend im Old Trafford. Zlatan lässt schon ungewöhnlich viele Chancen aber liegen für sein Kaliber. Kann man vielleicht auf Selbstvertrauen zurückführen? In den ersten 3 Spielen hat er 4 Tore erzielt. Da war das Selbstvertrauen vielleicht aus Frankreich noch da, aber ich glaube jetzt auf der anderen Seite auch nicht, dass Zlatan ein Problem mit Selbstvertrauen hat. Es ist plötzlich die Offensive. Hat momentan einfach eine Abschlussschwäche. Anders kann man das nicht formulieren. Marcus Rashford war am Wochenende rein vom Torwart, hat nicht reingebracht. Rooney hat gepasst, statt zu schießen. Mata, der eigentlich ganz gut trifft, kam nicht zum Schuss. Wenn, dann kommen wohl die Falschen zum Schuss. Also es ist wirklich schwer zu sagen, aber die Chancen, die sind auf jeden Fall da. Ich denke einfach, man muss an der Chancenverwertung, muss United momentan arbeiten.
Das ist mir alles viel zu negativ. Christoph, wir beide machen mal was ganz Verrücktes. Wir werden positiv. Wir gehen zu zwei Mannschaften, die ja auf jeden Fall einen Lauf haben. Schalke hatte das am Anfang nicht so, aber Red Bull Leipzig, die mausern sich zu einem echten Titelkandidaten im Gegensatz zu Manchester United. Leipzig gegen Schalke, die Teams der Stunden gegeneinander. Einen wird's treffen oder auch nicht? Was sagst du?
Um meinen Tipp mal vorwegzunehmen. Ich glaube, keiner wird verlieren. Ich gehe auf den Unentschieden. Ganz klar, der Trend ist bei beiden natürlich äußerst positiv. Bei Leipzig brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Da wurde schon genügend drüber gesprochen. Wird eine fantastische Mannschaft. Auch absolut zu Recht, wo sie stehen. Deswegen mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen, dass sie gegen Schalke es nicht auf den Platz bringen können. Allerdings glaube ich, dass Schalke sehr, sehr gut dagegenhalten kann. Die Fünferkette, was sie spielen, verspricht natürlich eine gewisse Solidität. Nach vorne haben sie viele Möglichkeiten, viele sehr, sehr kreative Spieler auch. Von daher glaube ich, dass es ein wirklich sehr, sehr enges Duell geben wird. Und ich glaube, dass sich da am Ende kein Team durchsetzen kann.
Marius, aber jetzt mal ganz im Ernst, ne? Ich erlebe das auch so ein bisschen, dass viele es jetzt langsam Leipzig gönnen und sagen, ja, das ist ja vielleicht doch nicht so und mit viel Geld kann man auch nicht unbedingt direkt was bewegen, da steckt schon was hinter. Wie kommt denn so ein Sinneswandel, wenn wir das mal vergleichen mit Anfang der Saison, wo quasi jeder den Leipzigern den Abstieg gewünscht hat.
Selbe Phänomen konnten wir ja auch 2008 bei Hoffenheim beobachten. Am Anfang sind Leute gegenüber solchen Projekten, die vor allem als Grundlage das Finanzielle haben, immer sehr negativ. Wenn die meisten Leute dann sehen, das, was mit dem Geld gemacht wird, ist nicht grundsätzlich so schlecht. Ja, und im Falle von Leipzig ist es sehr gut, zumindest bisher. Dann gewöhnt man sich auch schneller dran und diese Anfangsscheu gegenüber diesem Projekt weicht dann auch ein wenig. Es war ja auch so in den 80er Jahren oder Ende 70er Jahren, als Leverkusen in die Bundesliga kam, gab es auch sehr viel Vorbehalte. Heute spricht man von der Werkself, das ist normal und manche nennen das auch schon Traditionsverein.
Ja. Das sagen ja auch viele, dass Leipzig dann in 9, 10 Jahren auch so gesehen wird und man sich gar nicht eigentlich an diesen schwierigen Start erinnern wird. Steffen, du als HSV-Fan eines Traditionsclubs, der gerade am Rande schwebt zum Abstieg und das Ganze auch mit viel Geld verbunden, stehst du so einem Projekt eigentlich auch positiv entgegen oder sagst du, Tradition schlägt alles? Oder wie der HSV selber mal gesagt hat, jeden Trend?
Also ich muss wirklich sagen, Leipzig, also das Verhältnis von mir und Leipzig ist auch so eine Achterbahnfahrt. Es gibt Phasen, da ist wirklich beeindruckend, was die halt wirklich machen. Das kann man ja denen wirklich nicht irgendwie negativ ankreiden. Die haben eine sensationelle Jugendarbeit, die spielen super Fußball. Ralf Hasenhüttl hat wirklich es geschafft, die Leistung, die Ralf Rangnick schon gezeigt hat, nochmal zu toppen, weit zu toppen. Und mittlerweile, man muss es wirklich neidlos anerkennen, dass Leipzig eine fantastische Arbeit leistet. Und ich bewundere sie dafür, wie sie es geschafft haben, diesen Schritt so zu gehen, so radikal auch zu gehen. Und man muss wirklich sagen, als HSV-Fan kann man da im Moment, was die sportliche Leistung angeht, nur neidisch rübergucken.
Christoph, warst du schon mal in Italien im Urlaub?
Mehrfach. Sehr gerne.
Ja, dann ist das jetzt auch vielleicht für dich was richtig Tolles, darüber zu reden. Lazio Rom gegen AS Rom. Also Derby, mehr Derby geht, glaube ich, nicht.
Also ich muss sagen, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auch auf das Spiel. Passend dazu haben die Römer sich auch mit einem schönen neuen Trikot eingekleidet. Also man muss sicherlich dazu sagen, ein AS Rom. Ich als großer Francesco Totti-Fan freue mich natürlich immer über so eine kleine Randnotizen. Sportlich ist das Derby natürlich jetzt relevanter denn je. Der zweite gegen den vierten. Speziell Lazio hat sich nach einem eher durchwachsenen Saisonstart richtig gesteigert. Und gerade Giro Immobile, wir kennen ihn noch aus der Bundesliga, hat einen wesentlichen Anteil daran. Bei AS Rom sicherlich Edin Dzeko der Mann der Stunde, das heißt auch so ein kleines Torjägerduell, wobei natürlich in Italien immer so ein bisschen die Frage ist, inwieweit ist es offensiv geprägt. Ich glaube, wir werden ein sehr, sehr enges Spiel sehen. Allerdings ist die Roma selbst zuletzt ein bisschen schwanken gewesen und hat zum Beispiel auch im Topspiel gegen Atalanta Bergamo verloren. Deswegen glaube ich, so ein bisschen geht der Ausschlag denn doch zum formstärkeren Lazio, das sich in so einem Spiel auch immer gut behauptet.
Also auch dein Tipp.
Ja, ich tippe auf Lazio.
Gut, wir sind am Ende mit unserer Vorschau auf das internationale Fußballwochenende. Da sind auf jeden Fall wieder richtige Highlights dabei. Vergesst das fleißige Tippen nicht von den Spielen. Ihr könnt sehr, sehr coole Preise noch gewinnen. Ich verrate noch nicht ganz genau, was es ist, aber ihr habt ja schon einen Vorgeschmack vom ersten Gewinnspiel bekommen. Da war es ein T-Shirt. Vielleicht wird es ja diesmal was anderes. Natürlich auch fleißig bewerten den Podcast auf iTunes oder Podigy oder einfach direkt auf Twitter. Würde uns sehr freuen. Wir sagen ciao und bis zur nächsten Woche. Viel Spaß am Wochenende. Bleibt sportlich.